Diese Stadt ist ein Hammer. Dampfend heiß und vibrierend schüttelt Yangon, das frühere Rangoon, seine Gäste zur Begrüßung. Durch breite Straßen, durchnummeriert wie in New York, flitzen bei 35 Grad im Schatten die allgegenwärtigen Fahrradrikschas, vorbei an viktorianischen Prachtbauten, die schon weit bessere Tage gesehen haben. Die Uhren gehen anders hier in Myanmar. Es ist eine halbe Stunde später als in Thailand und eine halbe Stunde früher als in Bangladesch. Die Woche hat 8 Tage, der Mittwoch wurde 2 geteilt. Alles ist eben anders in Myanmar. Alle 3,5 Millionen Yangon-Einwohner tragen Wickelröcke, Longis genannt, dazu Badelatschen aus Kunststoff, nur die Mönche glänzen rötlich aus dem Gewühl. Alle öffentlichen Busse sind immer überfüllt und immer ramponiert, und immer viel zu langsam.
Ja, ich fühle mich Jahre zurückversetzt in die Deutsche Demokratische Republik. Das Land, oder Yangon zumindest, riecht nach Trabi. Und Verkehr ist noch relativ ruhig, wie in Ostfriesland nachts um 3.
Detlef ist Rucksacktourist und reist mit dem Fahrrad durch Myanmar. Ich werde ihn später wieder treffen. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Ich fahre lieber mit dem Taxi, denn Mietwagen gibt's nur wenige, die Überlandstraßen sind meist Schotterpisten und die Mietwagen? Naja, die Mietwagen. Der wirtschaftliche Motor des Landes waren fast 100 Jahre lang die Engländer. Deshalb sieht die Hafenstadt Yangon genauso kolonialistisch aus wie Bombay oder Kalkutta. Allerdings mit dem Unterschied, dass hier niemand betteln muss oder halbtot in der Gosse liegt. Segen allein waren sie nicht, die Herren vom Empire. Sie haben die Teakholzwälder abgeholzt und die Goldvorkommen geplündert. Aus Tempelglocken haben sie Waffen geschmiedet und anglikanische Priester lehrten die Burmesen christliche Gottesfurcht. Doch die haben ihnen den Marsch geblasen. Am 4. Januar 1948 um 4.20 Uhr morgens, burmesische Astrologen hatten diesen Zeitpunkt berechnet, packten die Briten ihre Dudelsäcke und ihre Bankeinlagen in den Koffer und Burma war frei. Seit 50 Jahren heißt das Land Myanmar, Oberbegriff für 136 ethnische Gruppen wie Shan, Kachin, Nagas oder eben Burmesen. Die Landesflagge leuchtet rot, die Regierung sind Militärs und was auf den Plätzen der Stadt aus den Lautsprechern quakt, ist im Zweifelsfall die Nationalhymne.
It's got our independence from British and then we tried our democratic government.
Nachdem wir unsere Unabhängigkeit von den Briten erlangt hatten, haben wir die Demokratie erprobt, aber ohne Erfolg. Unsere Nachbarstaaten waren sehr instabil damals. China, Indien und Thailand hatten große Probleme. Die Amerikaner marschierten in Vietnam ein. Unsere Regierung machte deshalb unsere Grenzen dicht und versuchte, den sozialistischen Weg zu gehen. Der demokratische Weg funktioniert nicht in unserem Land, auch wegen der vielen ethnischen Gruppen. Es sind über 100, alle mit eigener Sprache und Kultur. Viele sind fast chinesisch, viele nach Indien orientiert. Also setzte der Staat auf das Militär und den Sozialismus.
Tida ist eine studierte Myanmar-Frau von 34 Jahren. Sie ist verheiratet und hat 3 Kinder. Die zierliche kleine Frau ist mutig, denn freimütige Informationen an Journalisten aus demokratischen Ländern zu geben, das kann ein böses Nachspiel haben. Aber Tida hat sogar schon ausländische Delegationen ins Haus der oppositionellen Politikerin Suu Kyi begleitet, die wegen ihres gewaltfreien Widerstandes gegen die Militärs seit fast 10 Jahren unter Hausarrest steht.
YPOs, Young President's Organization.
Ausländische Präsidenten kamen nach Myanmar und wir waren zusammen auch in Suu Kyis Haus bei der Nobelpreisträgerin. Und bis jetzt habe ich noch keine Probleme gehabt. Du kannst mich also fragen, was du willst.
Na gut, ich will wissen, wie es den Menschen im Land ergangen ist nach dem schiefgelaufenen Sozialismusversuch.
But not succeeded again. Myanmar became one of the poorest country in the world and people become more and more poor and education, healthcare become more and more poor.
Sie hatten wieder keinen Erfolg. Myanmar wurde eines der ärmsten Länder der Welt und die Menschen wurden ärmer und ärmer. Schule und Ausbildung kamen fast zum Erliegen. Das Geld wurde eingezogen und entwertet, aber es gab kein neues Geld. Wir waren erschüttert über dieses Vorgehen der Regierung. An den Universitäten gab es Demonstrationen und das Militär erschoss viele Studenten und Bürger. Das war 1988. Dann übernahmen andere Militärs das Regiment und versprachen geheime Wahlen. Doch das Ergebnis der freien Wahlen fiel sehr unerwartet aus. 85% der Stimmen gingen an die totalitäre Opposition, die die freien Wahlen wieder abschafften und mehr als die Hälfte der politischen Kandidaten ins Gefängnis warfen. Die Parteiführer bekamen Hausarrest und so ist es bis heute. Es ist zu früh für die Demokratie in Myanmar. Das denken Sie jedenfalls.
Das Strand Hotel ist Yangons erstes Haus am Platze. Ein kolonialistisches Kleinod mit großer Vergangenheit. Alles, was Rang und Namen hat, steigt hier ab. An der Hotelbar hat sich einiges geändert. Globetrotter Detlef aus Norddeutschland saß in den letzten Jahren schon 2-mal an der polierten Theke.
Fanta gibt es nicht mehr, es heißt jetzt Fantasia. Coca-Cola gibt es nicht mehr oder Pepsi gibt es nicht mehr, die hatten das Land mal im Griff. Jetzt gibt es Star-Cola.
Auf der anderen Seite der Theke sitzt Jasmin Martin. Sie ist 29, hat einen amerikanischen Daddy, einen Schweizer Pass und einen Job in Myanmar. Und außerdem hat sie Erfahrung mit dem Autofahren auf den burmesischen Straßen.
Jahrelang ist man links gefahren, als die Engländer hier waren. Und dann hat man irgendwann beschlossen, wir machen es jetzt anders. Wir wollen nicht mehr so sein wie die Engländer. Wir machen es jetzt alle rechts, aber die Autos hatten wir noch umgekehrt. Und natürlich, damals gab es noch gar keine Telekommunikationsmittel im Land selbst. Es dauerte 5 Jahre, bis das ganze Land wusste, jetzt auf welche Straßenseite sie fahren sollten. Man kommt irgendwo ins Landesinnere rein und da ist man wirklich dann auf der falschen Seite. Man fährt einfach.
Dass dieses Land trotz einiger neuer Freiheiten eine Militärdiktatur ist, merkt man nicht. Im Gegenteil, in Yangon macht jeder, was er will. Der eine verkauft Wasser auf dem Bürgersteig, es läuft über einen Eisblock in einen Topf und sollte besser gemieden werden. Der andere brutzelt eine proteinreiche, überaus beliebte Delikatesse, Heuschrecken, knusprig braun im China-Wok. Eine Straße weiter klingt's nach einer bewaffneten Auseinandersetzung. Doch hier wird nur getippt. Auf der Straße der Schreibmaschinen erfahren wir, dass Fotokopierer Mangelware sind. Alles wird von Hand kopiert. Und was ein guter Tag für einen Tipper oder einen der unzähligen Geldwechsler, dann geht man in die nächste Spielhölle. Oder man setzt auf den Volkssport Nummer 1, das Ochsenrennen von Yangon. 20 Ochsengespanne mit je einem Wasserbüffel und einem Lenker machen das Oxodrom am Rande Yangons zu einem Hexenkessel. Man kann ganz offiziell im Wettbüro setzen, doch das kostet Gebühren und deshalb wettet Mann gegen Mann beim Rennen um den Rinderpokal. Es gibt immer mehr dieser waghalsigen Rennen und so kann man getrost von einer rosigen Zukunft für die Kuhzunft ausgehen. Den Büffeln geht es übrigens gut, sie werden gehegt und gepflegt und sogar mindestens einmal täglich gebadet, denn sie haben keine Schweißdrüsen und können nur durch ein Bad die Körpertemperatur abkühlen. Tida, meine burmesische Begleiterin, kühlt sich ab, indem sie erstens die Sonne vermeidet und zweitens trägt sie einen dekorativen hellen Hautschmuck, den sich fast alle burmesischen Frauen und auch einige Männer auftragen, die wohlriechende Tanaka-Paste, ein Gemisch aus Sandelholz und Wasser.
Es kühlt, es ist eine Art Medizin für die Haut und schützt vor der Sonne. Mit Religion hat es nichts zu tun. Es wirkt ähnlich wie ein Sonnenschutzmittel.
Tida ist zwar alles andere als cool, aber ich erfahre, dass es in Asien eine höchst erstrebenswerte Kühle gibt. Tida erklärt mir die Bedeutung ihres Namens.
For example, my name is Tida and it means cool water. And it's not very beautiful for the cold countries.
Ich heiße zum Beispiel Tida. Tida bedeutet kühles Wasser. In den kalten Ländern ist kaltes Wasser nichts besonders Schönes, aber in Myanmar macht es Sinn. Wir suchen immer die Abkühlung. Wenn die Engländer wärmste Grüße übermitteln, so können wir damit nichts anfangen, weil wir die Wärme nicht besonders mögen. Auch wird in der westlichen Literatur von Frauen mit einem warmen Wesen gesprochen. In unserer Kultur wird hingegen die Frau mit dem kühlen Herzen besonders geachtet. Danach streben wir und ich versuche es auch.
Glücklicherweise ist der Kleinbus, mit dem wir durch Yangon fahren, klimatisiert. Wir befinden uns in der Hot Season. Zwischen Februar und Mai steigen die Temperaturen bis auf 50 Grad im Schatten. Das nächste Mal werde ich zwischen Oktober und Januar in diese Gefilde reisen, dann halbieren sich die Temperaturen auf europäisches Sommerniveau. Wir passieren das Unabhängigkeitsdenkmal. Darauf hat die Regierung in großen, runden Lettern geschrieben, was das Volk will. Nämlich Ruhm und Ehre und allerlei, was auch sonst niemand interessiert. Interessant hingegen sind die burmesischen Buchstaben. Völlig anders als bei allen anderen asiatischen Schriften schreibt man hier anscheinend mit dem Zirkel.
When you look at Myanmar writing, it's always round and circle.
Wenn du dir unsere Schrift anschaust, stellst du fest, die Buchstaben sind alle rund und kreisend. In Thailand ist es anders, zickzack, kreuz und quer. Chinesische Buchstaben stehen aufrecht, wie ihre Tempel. In Indien sind die Buchstaben eckig. Mit den Tänzen ist es in den verschiedenen Ländern genauso. In China tanzt man aufrecht, in Thailand hin und her, hier in Myanmar tanzt man in kreisenden Bewegungen. Auch die Kunst, die Schrift, Kultur, Design, alles hier ist rund und weich.
Yes, yes, movements are round, very round.
Ich entdecke, dass Yangon auch eine grüne Stadt ist. Die Engländer haben Rasen und Hecken importiert. In wunderschönen Parks neben romantischen Gewässern sitzt man im Schatten von rot leuchtenden Flammenbäumen, afrikanische Tulpenbäume duften, wilde Kirschen blühen. In stoischer Ruhe vollziehen Alte und Junge ihr Tai Chi, ein Meditationstanz in fließenden Bewegungen, grazil und formvollendet, wie man es nur Ballerinen oder Artisten zugetraut hätte. Rückenleiden etwa oder Spannungen werden abgebaut. Harmonie zu Beginn eines Tages gibt Kraft, ihn zu bewältigen. Ein sportliches Gebet sozusagen. Die Regierung hat nichts dagegen. Es steht auf einem Hügel, ist fast 100 Meter hoch, majestätisch und graziös zugleich. Es glänzt wie eine wolkenkratzerhohe goldene Glocke. drumherum unübersehbar weitere 2000 goldene Stupas und Türmchen, wie Ameisen tausende von Menschen und Mönchen zu seinen Füßen. Das Weltzentrum des Buddhismus ist die Shweddagon-Pagode in Yangon. Im Uhrzeigersinn, Buddhisten gehen eben mit der Zeit, durchwandeln wir barfuß die achteckige Basis der monumentalen Pagode. Putzkolonnen von jeweils 20 Männern oder Frauen nebeneinander sorgen für glänzend schwarz-weiße Kacheln zu unseren Füßen. Mönchen und Nonnen, manche erst 9 oder 10 Jahre alt, wird gehuldigt. Ist man größer als ein heiliger Mann oder eine heilige Frau, macht man sich kleiner oder man setzt sich, bis sie vorüber sind. Eltern beten, Kinder spielen, man raucht burmesische Zigarren, deren Qualm sich mit den Schwaden der Räucherkerzen mischt. Wir stehen auf dem Platz der Wunscherfüllungen und Tida erzählt, wie alles anfing.
2500 years ago, two merchants from here went to India and met with Buddha.
Vor 2500 Jahren reisten zwei Kaufleute von hier nach Indien und dort trafen sie Buddha. Buddha gab ihnen 8 seiner Haare und die wurden als Heiligtum in diese Pagode eingefügt. Heute können wir uns die Haare nicht mehr anschauen, weil die sich tief unter der Erde befinden, auf einem kleinen Boot in einem unterirdischen See, so erzählt es die Legende. Die Menschen haben über die Jahrhunderte immer mehr Gold auf die Pagode geklebt, bis sie die Höhe von 98 Meter erreicht hatte. Bis zur Spitze haben sich im Lauf der Jahrhunderte 160 Zentner reinen Goldes angesammelt. Und ganz oben, über dem Gold, da ruht ein großer Diamant von 76 Karat. Rundherum dazu eine Menge Edelsteine, Saphire und Rubine und viele, viele Glocken und Glöckchen aus reinem Gold und purem Silber.
Die Shweddagon-Pagode ist buchstäblich die Schatzkammer des Buddhismus und berühmt in der ganzen buddhistischen Welt wie der Petersdom im christlichen Teil der Erde. Schon aus dem 15. Jahrhundert wird überliefert, dass eine Herrscherin ihr Körpergewicht mit Gold aufwiegen ließ und es der Pagode spendete. Die zierliche Königin brachte es zwar nur auf 45 Kilogramm, doch das genügte damals, um die Pagode von oben bis unten zu vergolden. Anfangs war das Heiligtum ganze 9 Meter hoch, doch durch immer neue Gold- und Edelsteinauflagen hat sich die Höhe im Laufe der Jahrhunderte verzehnfacht. Hier herrscht der Theravada-Buddhismus, der auch in Sri Lanka und in Thailand verbreitet ist. Er lehrt die ursprüngliche Lehre Buddhas vom Nirvana. Gute Chancen, nach mehreren tausend Reinkarnationen den Kreislauf der Wiedergeburten zu durchbrechen und ins Nirvana einzugehen, haben alle, die sich an die fundamentalen Werte Buddhas halten. Vermeidung von Lügen, übler Nachrede und Geschwätz. Nicht nur den Politikern von Myanmar sollte man diese Weisheiten ins Poesiealbum schreiben. Tida ist selbstverständlich auch Buddhistin und weiß interessante Dinge. Zum Beispiel, dass die meisten Metzger und Jäger Muslime sind, denn Buddhisten dürfen nicht töten. Außerdem spielt die Zahl 8 eine bedeutende Rolle. Die burmesische Astrologie kennt 8 Planeten, deshalb hat die Woche 8 Tage, die Shweddagon-Pagode hat 8 Eingänge und 8 Altäre.
And so now we can see the Thursday post.
Dort drüben ist der Donnerstagsaltar. Die Frauen gießen Wasser über das Buddha-Standbild, um Unglück zu vermeiden. Und sie schmücken den Platz mit Blumen, um Schönheit zu erlangen. Außerdem mit Kerzen, um Weisheit zu bekommen. Sie entzünden Räucherkerzen, um Ehre zu erfahren, und sie opfern Goldblättchen, um Ruhm zu gewinnen.
Die einzelnen Tage der Woche werden durch Tiere repräsentiert.
Der Garuda-Vogel repräsentiert den Sonntag, Tiger den Montag, Löwe Dienstag. Für den Mittwoch haben wir 2 verschiedene Elefanten, mit und ohne Stoßzähne. Ab 14 Uhr ist der zahnlose Elefant dran.
Der Donnerstag ist der Tag der Maus, der Freitag gehört dem Meerschweinchen und am Samstag regiert der Drache. Kam man beispielsweise an einem Donnerstag zur Welt, also am Tag der Maus, so hat man auch die Eigenschaften einer Maus. Man hat ein geheimnisvolles Wesen, man ist manchmal nervös und immer sehr fleißig. Neben den spirituellen Erlebnissen bietet Yangon auch jede Menge Fleischeslust, zumindest auf den Märkten der Metropole. Touristen führt man zwar immer zuerst in den Peak Fine Scots Market, da sind die Souvenirs poliert und gezahlt wird in Dollars, aber vom Leben der Einheimischen erfährt man wenig. Wen lebendige Schlangen nicht abschrecken und wer sich begeistern kann für exotische Gewürze und ein Inferno der Sinne, wer erleben möchte, wie Myanmar lebt, der sollte in den Märkten von Chinatown oder in den Markthallen der Innenstadt vorbeischauen. Oder man macht es wie Detlef, der Backpacker aus Deutschland, der mit dem öffentlichen Bus unterwegs war.
Ich bin von Taungu bis Begu gefahren, das sind 170 Kilometer, habe ich 10 Stunden gebraucht mit dem Bus. Und auf einer Zweiersitzbank sitzen 3 bis 4 Personen. Ich hatte Glück, dass ich einen Fensterplatz erwischt habe. Aber wenn man ein Bein bewegt, ist sofort ein anderes Bein wieder da, man kann nicht mehr zurück. Es ist proppenvoll. Stimmung ist lustig. Die Leute versuchen ins Gespräch zu kommen. Man kann lachen und scherzen. Manchmal wird auch gemeckert über die Schlachtlöcher. Man spürt also jeden Stein auf der Straße. Okay, bei maximal 40 Stundenkilometer kann nicht allzu viel passieren, sonst würde ich in so Dingen auch nicht fahren.
Der Fahrer hält auf Zuruf, man rastet gemeinsam und ins Gespräch kommt man immer, erzählt der Abenteurer. Natürlich wird so ein burmesischer Bus nicht nur dafür genutzt, dass Menschen von einem Ort zum anderen kommen.
Wenn 30 Sitzplätze sind, fahren 50 Personen mit und noch reichlich Gepäck. Irgendwelche Lastwagenachsen werden noch mitgenommen, Tiere werden mitgenommen. Der Fußboden sieht aus wie im Operationssaal, weil Menschen viel Betel kauen und dann auf die Erde spucken. Knallrot, es ist zu Anfang sehr verwunderlich, es ist dann Betel.
Luxushotels findet man in Myanmar nur in den großen Städten. Auf dem Land gibt es vereinzelt einfache bis primitive Gästehäuser, die ab $2 pro Nacht zu bekommen sind. Aber erst ab etwa $30 kann man eine eigene Dusche und zumindest einen Ventilator erwarten. Ein amerikanisches Frühstück oder auch einheimischen Fisch am Morgen sowie Kaffee und Tee gibt es überall. Sprachlich muss man sich mit Händen und Füßen verständigen. Englisch sprechen vorwiegend nur die älteren Burmesen, die Sprache während der britischen Besatzung noch gelernt haben. Detlef hatte sich ein paar Brocken Burmesisch angeeignet, was enorme soziale Folgen hatte.
Man ist dann die Sensation, wenn man der einzige Europäer dort ist. Man muss dann mit der Frau des Bürgermeisters oder des Town Majors einen Ehrentanz machen nach fremden Klängen. Man bewegt sich nicht so richtig, die Leute lachen, aber man braucht sich nicht beschämt zu fühlen. Sie lachen einen nicht aus. Sie freuen sich, weil man mal anders tanzt und weil man ungewohnt tanzt. Es macht so Spaß, in diesen Ländern zu reisen. Ein Gast ist noch ein Gast. Nicht, weil er da Dollars mit sich rumschleppt, sondern weil er ein Gast ist.
Kaum zu glauben, aber wahr, in fast jedem Dorf Myanmars kann man sich Fahrräder leihen. Die Regierung fördert sanften Tourismus. Entweder man mietet ein Rad oder man kauft gleich eins. Gegen einen kleinen Abzug nimmt der Verkäufer das Fahrrad anschließend zurück.
Man kann durchs Land wunderbar radeln. Man kann es auch, wenn es bergauf geht, im Bus anhalten und mit der Gepäckspinne außen anmachen oder aufs Dach legen lassen. Und es sind unterwegs überall Flickstationen. Dort schläft einer vor einer Wasserkiste und man weckt ihn dann und sagt, flickt man das Rad oder macht er das? Er hat alle nötigen Sachen da und wenn nicht, weiß er jemand, der das machen kann. Es lässt sich auch ganz gut fahren, zumindest in den Monaten Januar, Februar bis Anfang März. Danach wird es zu heiß einfach.
Der deutsche Myanmar-Radler bereist schon seit 20 Jahren asiatische Länder, jeweils für mehrere Monate. In Myanmar hat er das Visum, wie alle anderen Ausländer, zwar nur für höchstens 4 Wochen bekommen, aber auch das war genug Zeit, um festzustellen, wie die einfachsten Werte menschlichen Zusammenlebens aussehen können.
In Deutschland, wenn ein Restaurant 4 Tische hat und kommen 4 Gäste rein, sind alle 4 Tische besetzt. Wenn ich dort reinkomme und gucke erstmal rum, setze mich auch unbewusst an einen leeren Tisch. Dann kommt jemand an und sagt, warum sitzt denn der alleine? Setz dich doch zu uns ran. Es ist erstmal so, er ist ein Netter. Und wenn er ein Idiot ist, dann können wir ihn immer noch wegjagen. Und in Deutschland, er könnte ein Idiot sein, also lassen wir ihn gar nicht ran. Und das gefällt mir auch, dieses erstmal das Gute im Menschen sehen. Take a seat. Und dann kommen die Kinder an und die Familie. Diese Art, die nette Art, die ist faszinierend.
Auf dem Flughafen von Yangon verabschieden wir uns. Ich fliege weiter nach Bagan, Detlef fliegt nach Vietnam. Was er auf seine Ansichtskarten geschrieben hat, will ich noch von ihm wissen, was ihn am meisten beeindruckt hat.
Am meisten haben mich die Menschen. Auch in den Klöstern und in den Pagoden geht das normale Leben weiter. Es wird geraucht, gegessen, getrunken, es wird gekichert und gelacht. Es ist nicht so eine feierliche Stille wie in Deutschland.
Die ATR-Propellermaschine von Air Mandalay ist in bestem Zustand. Gerade hat die Airline neue Maschinen aus Toulouse bekommen. Die Gerüchte von burmesischen Never-Come-Back-Fluggeräten bewahrheiten sich glücklicherweise nicht. Flug nach Bagan. Flug in die Vergangenheit. Was sich unter uns auftut, ist nur schwer zu beschreiben. Sagen wir, ein Inferno des Baurausches hat hier stattgefunden. Jasmin, die ich in Bagan wiedersehe, bringt es auf den Punkt.
Die Silhouette, wenn man nach Bagan ankommt, ist gewaltig. Wenn man so richtig nach Bagan langsam reinkommt, das ist herrlich. Das ist ganz gewaltig. Das ist so wie eine Massage fürs Auge.
Die größte und längste Bauunternehmung der Weltgeschichte ereignete sich vor 1000 Jahren hier am Zusammenfluss von Irrawaddy und Chindwin River. Innerhalb von 250 Jahren wurden 13.000 Pagoden und Tempel errichtet. Im 13. Jahrhundert war der Ort sogar bekannt als die Stadt der 4 Millionen Pagoden. Steht man auf einer der rostbraunen Pyramiden und dreht sich um die eigene Achse, so erblickt man Tempel bis zum Horizont. Was die UNESCO zum Welterbe der Menschheit erklärt hat, beschrieb der englische Schriftsteller Somerset Maugham so.
Ich weiß nicht, wie viele Pagoden es in Bagan gibt. Wenn man auf einer Anhöhe steht, umgeben sie einen, soweit das Auge reicht. Sie sind fast so dicht gestreut wie Grabsteine auf einem Friedhof. Es gibt sie in allen Größen und in allen Formen der Erhaltung. Ihre Wucht, Größe und Pracht kommen durch die Umgebung noch besser heraus, weil sie die einzigen Überbleibsel sind, die auf eine einstmals blühende und dicht bevölkerte Stadt hinweisen.
Heute ist Bagan eher eine bäuerliche Provinzstadt, die auf Touristen hofft. Sie werden kommen, daran gibt es zu Recht keinen Zweifel. In dieser trockenen Gegend, in der Nähe der Road to Mandalay, wie der große Fluss des Landes auch genannt wird, gibt es die feinsten Lackwerkstätten des Landes. Und ein bisschen Gold haben die englischen Besatzer auch noch in den Minen gelassen. So wird in den Blattgoldfabriken bis heute das Opfergold gepresst. Junge Männer mit bedenklich verbogenen Rücken klopfen 10 Stunden am Tag pures Gold. Aber die Arbeit gilt als verdienstvoll für das nächste Leben und die leicht euphorisierende Wirkung der Betelnuss macht diese Plackerei erträglicher. Der 46-jährige Win ist ein burmesischer Fremdsprachenkorrespondent und erklärt.
Sie machen Goldblättchen für die Buddha-Statuen. In so einem Heftchen befinden sich 1200 Blättchen Gold. Eine Stunde lang werden diese Blättchen gehämmert, nach einer Stunde wird der Hammer gewechselt und dann wird das Gold zwischen Bambusblättern weitere 6 Stunden gehämmert, bis es hauchdünn ist.
Die Goldplättchen werden in Massen produziert und treten dann die Reise zu den Millionen Pagoden des Landes an, wo sie von den Gläubigen auf die Buddha-Skulpturen geklebt werden. Im Hafen von Bagan besteige ich ein Dampfschiff, das in früheren Jahrzehnten als MS Nederland auf dem Rhein kreuzte. Jetzt heißt es The Road to Mandalay und genau dahin geht die Reise. Kapitän Ban Yang aus Myanmar lässt den Anker lichten und raus sind wir auf dem legendären Irrawaddy River, der wichtigsten Wasserstraße des Landes.
This is the echo sounder. It shows the depth of the water.
Dies ist das Echolot. Es zeigt uns die Wassertiefe, genau 3 Meter im Augenblick. Wenn wir weniger als 1,5 Meter Wasser unterm Kiel haben, gibt es einen Alarm. Manchmal haben wir nur 1 Meter bis zum Grund und manchmal schleifen wir sogar über den Sand, aber keine Sorge. Wir haben hier einen Rivermaster auf der Brücke, der schon seit 40 Jahren auf dem Irrawaddy unterwegs ist. Und der kennt jeden Stein auf dem Grund des Flusses und jede Stromschnelle. Also es ist alles in Ordnung.
Mit 12 Knoten schiebt sich der über 100 Meter lange Dampfer langsam gegen die Strömung des Flusses. In den 20er Jahren kreuzten hier fast 600 Schiffe der Irrawaddy Flotilla Company. 9 Millionen Passagiere passierten seinerzeit die Gestade des Stroms Jahr für Jahr. Damals das größte Wassertransportunternehmen der Welt. Der Strom lebt. Flöße aus Tausenden von Baumstämmen mit Hütten darauf, betagte Schlepper und grazile Kanus, mit Stecken vorangetrieben wie in der Lagune von Venedig. Weiße Dünen am Ufer schimmern wie Meeresstrände. An den Stellen, an denen der Fluss bewohnt ist, wimmelt es von Menschen. Fischer legen an, Fähren gehen vor Anker, vollgestopft mit Menschen, Tieren, Maschinen, Gepäck und Lebensmitteln. Uralte Dampfschiffe warten in ebenso betagten Werften auf die Reparatur. Familienboote mit drei Generationen des Lebens treiben uns entgegen Richtung Süden. Überall am Ufer sehen wir Baustellen, Pagoden werden gebaut, eine prächtiger als die andere. So ähnlich muss es vor Jahrtausenden in Ägypten zugegangen sein, als die Pyramiden an den Rand des Nils gesetzt wurden. Der Name Irrawaddy ist Hindi und bedeutet Elefantenfluss. Dieser Elefant ist dann auch das Rückgrat von Myanmar, wie der Amazonas in Brasilien oder der Ganges in Indien oder der Chao Phraya in Thailand. Er ist der Herr aller Gegenden, die er berührt.
Es ist sehr mystisch. Der Fluss ändert sich dauernd. Man hat dann grenzenlose Weite teilweise auf der Strecke. Man hat das Gefühl, teilweise in Afrika zu sein. Dann sieht man aber wieder asiatische Gesichter. Dann hat man plötzlich ein Bambusfloß und hat das Gefühl, so richtig in der Zeitmaschine zu sein. Auf so einer langsamen Zeitmaschine. Nicht, dass einen zurückkatapultiert, sondern so richtig ein gemütlich und langsam in die Zeit zurückträgt. Keine Skyscrapers, keine Telefonleitungen, einem die den Blick zerstören. Es ist Natur pur. Und das ist sicher eine nostalgische Art, hier zu reisen.
Jasmin Martin schippert seit 2 Jahren unentwegt auf dem Irrawaddy. Sie spricht 4 Sprachen und managt die Road to Mandalay. Mit Erfolg, wie man sieht. Den 100 bis 120 Passagieren aus der ganzen Welt, jeder 10. etwa kommt aus Deutschland, fehlt es an nichts. Die Kabinen und das Restaurant sind voll klimatisiert. Auf dem Upper Deck gibt es sogar einen Pool samt Poolbar. Und in der Lounge präsentieren Einheimische landestypisches Marionettentheater und praktische Einführungen in die Kultur des Landes.
Das ist der Kerzentanz, der im Oktober in jedem Dorf aufgeführt wird. Der Tanz soll daran erinnern, dass Buddha vor 2500 Jahren aus dem Himmel zurückgekehrt ist, um die Menschen zu unterrichten. Sie hießen ihn willkommen mit Öllampen. Heute sind aber Kerzen gebräuchlich, um dieses Ereignis zu würdigen.
Es gibt mehrere Flusskreuzschiffe auf dem Irrawaddy, aber den hohen Standard der Road to Mandalay erreicht nicht mal die Irrawaddy Princess, ein klimatisierter Dampfer von der staatlichen Konkurrenz. Außerdem ist eine Kreuzfahrt mit der Road to Mandalay eine saubere Sache.
Wir haben eine eigene Kläranlage, also für das ganze Wasser auf dem Schiff. Da wurde speziell damals, als das Schiff umgebaut wurde, musste ein spezielles Filtersystem eingebaut werden, weil wir sonst einfach das Projekt vergessen hätten können. Weil sie gesagt haben, das Wasser, das in die Kabinen reinkommt und wieder rausgeht, muss wieder gereinigt werden. Ihr könnt nicht einfach alles wieder in den Fluss tun. Das gibt es bei uns nicht. Das ist auch richtig so. Das ist auch bei den Hotels üblich. Jedes Hotel muss seine eigene Kläranlage haben. Die Auflagen sind alle da.
Es ist Nacht geworden, wir sind mitten auf dem Strom vor Anker gegangen. Flussdelfine bis zu 3 Meter lang und über 20 Schildkrötenarten leben im Irrawaddy. Vom Ufer klingt exotische Musik herüber und manchmal kommen die Einheimischen mit Booten herüber und dann geht die burmesische Party auf dem Schiff weiter, erzählt Jasmin.
Das ganze Dorf kam zusammen. Alles war voll hier. Die ganze Bevölkerung war hier am Tanzen. Mit den Gästen zusammen. Und die Gäste haben gewunken, kommt drauf. Es war so gewaltig. Ich habe noch nie sowas erlebt in diesem Ausmaße.
Das Abendessen kommt in 4 bis 5 Gängen daher. Ein englischer und ein burmesischer Koch sorgen für internationale Abwechslung. Wer es asiatisch scharf mag, sollte die einheimische Petsale probieren.
Das sind so grüne Teeblätter mit Sesamkörnern, Erdnüssen und dann auch frittierten Knoblauch. Und das wird dann vermischt und das isst man zusammen. Das ist ein ganz spezieller Geschmack und das ist extrem gut. Man wird fast süchtig davon, das ist so gut. Aber man muss dann wieder auf, also man, das kriegt dann so auf. Man muss nicht so viel davon essen.
A very good cocktail is the Mandalay Rum Punch. That is good.
Der Mandalay-Rumpunsch ist sehr gut. Er besteht aus Rum und Fruchtsaft. Die Passagiere trinken ihn sehr gern. Er ist sehr sauer und stark. Aber du solltest ihn bei diesen Temperaturen nicht tagsüber trinken. Das ist gefährlich, weil die Sonne sehr heiß ist. Und es ist doch ziemlich viel Alkohol in diesem Getränk. Also besser erst abends trinken. Ich trinke ihn immer nach Dienst, so ab 10 oder 11, wenn es kühler geworden ist.
Myanmar zu besichtigen ist durchaus kein billiges Vergnügen, weiß Jasmin.
Zum Beispiel Eintritte. Jede Pagode, die man anschaut, muss man in Eintritt bezahlen. Circa $5. Und das sind dann erst die $5 und dann je nach Kameraart oder Videokamera, die man hat pro Pagode, möchten sie noch zusätzlich $2, $3 oder nochmals $4. Und dann, wenn man dann fast schon $10 pro Eintritt für eine Pagode zahlen muss, begreife ich schon, dass die Touristen sich dann sagen, das sei zu teuer. Und wir haben auch schon mit der Regierung, also Teilstellen, erklärt, dass sie aufpassen müssen, weil obwohl die Leute ja nicht Fleisch mit Gemüse vergleichen sollen, aber es wird sich einer sagen, so für $10, da kann ich auch zu Hause ins Kino und habe Air Conditioning und halt ganze Toilettenmöglichkeiten etc., was hier in den Wagonen nicht der Fall ist.
Doch die Gäste strömen trotz mancher kleiner Ärgernisse ins Land. Viele finden erst in den Weiten dieses buddhistischen Landes ihre innere Ruhe und Heiterkeit zurück. Das Geheimnis einer Myanmar-Reise liegt in der Begegnung mit den Menschen des Landes. Das bestätigt auch Jasmin.
Sie haben ja den Schritt von der Schreibmaschine bis zu Bill Gates nicht gemacht, wie wir gemacht haben. Das hat mich schon verändert, das zu sehen. Also ich bin sicherlich viel ruhiger geworden, als ich früher war. Und man muss viel geduldiger sein. Und man muss das halt einfach den Fluss seinen Lauf lassen. Man kann nicht immer gegen den Strom schwimmen. Das ist hier unmöglich. Sowas wie Burma habe ich noch nie gesehen. Es ist wie ein lebendiges Museum.
Come you back to Mandalay, where the old flotilla lay. Can't you hear their paddles clanking from Rangoon to Mandalay? On the road to Mandalay, where the flying fishes play, and the dawn comes up like thunder out of China across the bay.
Der englische Schriftsteller Rudyard Kipling schwärmte schon vor 100 Jahren von diesem Land, seiner berühmten Flottille, von den fliegenden Fischen des Irrawaddy, von den Sonnenaufgängen über dem Strom. Hier entstand sein berühmtes Dschungelbuch. Kein Wunder, denn Mandalay, schon allein der Name der ehemaligen Königsstadt, klingt nach Magie und Zauberei. Hier spricht man das gepflegteste Burmesisch des Landes. Hier hat man noch Manieren, höre ich. Hier leben die gelehrtesten Mönche und die besten Kunsthandwerker. Der Königspalast, 4 Quadratkilometer groß, wird noch immer als das Zentrum des Universums verehrt. Seine Mauern sind 10 Meter hoch und 3 Meter dick. Die Tempel und Pagoden sind an Schönheit nicht zu übertreffen. In Mandalay, nicht mal halb so groß wie Stuttgart zum Beispiel, leben 25.000 Mönche und Nonnen in 1.500 Klöstern. Das Allerheiligste des Buddhismus, die Verse des Buddha, die sogenannten Tipitaka, wurden hier im größten Buch der Welt verewigt und in Stein gemeißelt. Mein burmesischer Reisebegleiter Win erklärt.
Now we are at the entrance of the Kudodo Pagoda.
Hier sind wir am Eingang der Kudodo-Pagode. Sie wurde 1857 von König Mindun erbaut, der auch Mandalay gegründet hat. Wir betreten die Pagode vom Südtor, das ganz aus Teakholz gefertigt ist. Und hier befindet sich das größte Buch der Welt. Wenn du jeden Tag 8 Stunden liest, dauert es 16 Monate, bis du fertig bist. Nur die Mönche können diese Sprache lesen, normale Leute nicht. Hier siehst du das Modell der Pagode. 729 Tempel. Der Bau der Pagoden hat fast 8 Jahre gedauert.
All of the constructions of the 729 stone slab is 7.5 years.
Myanmar hat in den vergangenen Jahrtausenden viele Herrscher und Regimenter kommen und gehen sehen. Alle wollten sie den Burmesen eine neue Ideologie verkaufen, eine neue Religion aufzwingen, aber Bestand hatte bis heute nur ihre unerschütterliche Spiritualität und alles spricht dafür, dass das auch so bleibt.
Wir Burmesen spenden gern für Buddha-Bilder oder die Pagoden. Und zwar mindestens 10% unseres Nettoeinkommens. Hier siehst du reihenweise Spendenkübel. Sie werden jeden Tag geleert. Und schau, dieser ist schon wieder beinahe voller Geld. Und es ist gerade mal Nachmittag.
Ja, der Sonnenaufgang kommt hier wirklich wie ein Donnerschlag. Und ich höre immer noch die Paddel im Irrawaddy wie einst Rudyard Kipling. Die alte Flotilla gibt's zwar nicht mehr und fliegende Fische habe ich auch keine gesehen, aber in Anlehnung an eine Romanautorin habe ich auf der Straße nach Mandalay erfahren, wie gewaltig kommt der Fluss daher. Ob ich wiederkommen werde? Keine Frage.
Come you back to Mandalay, where the old flotilla lay? Can't you hear their paddles clunking from Rangoon to Mandalay? On the road to Mandalay, where the flying fishes play, and the dawn comes up like thunder. Out of China, cross the bay.